Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
An einem Tag, an dem in New York der Regen kam, sind die beiden letzten deutschen Spieler im Einzel ausgeschieden. Herzlich willkommen zum neuen Breakfast at Flushing hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Was ist das schön, dass man zwei Dächer hat, dass man sich nicht so unbedingt auf das Wetter verlassen muss, sondern die Einzel konnten alle acht komplett durchgespielt werden. Und es ist ja kein so großer Unterschied, ob es in der Halle gespielt wird gegenüber dem Freiluftplatz dort bei den US Open. Gerade das Arthur Ashe Stadium ist ja fast schon eine Halle, auch wenn das Dach offen ist.
Ja, das ist ja riesig. Ich habe bisher nur davor gestanden, war noch nie drin, aber es ist ein... Ja, ich kann mich kaum an alle erinnern, die so groß und massiv wirkt, auch in ihrer Bauweise. Also das ist fast so ein bisschen eine kleine Welt für sich mit einem Deckel obendrauf.
Mit dem Deckel obendrauf. Und in diesem, in dieser Halle mit dem Deckel obendrauf hat Alexander Zverev heute sein Achtelfinale gegen Diego Schwartzmann verloren. Mit 3 zu 6, 6 zu 2, 6 zu 4, 6 zu 3 behielt der Argentinier in etwas mehr als 3 Stunden die Oberhand. Und es gab natürlich wieder die gesamten Diskussionen darum, ist Alexander Zverev nicht gut genug für die ganz tiefen Runden bei Grand Slams. Aber lass uns doch erstmal über das Match sprechen, weil Diego Schwartzmann hat dieses Match verdient gewonnen. Er hat nach einem verlorenen ersten Satz in dem zweiten Satz die Initiative übernommen und hat mit sehr, sehr druckvollem Grundlinientennis das Match beherrscht. Und vor allen Dingen, was er wirklich hervorragend gekonnt hat, das war seine Return-Spiele. Und die Return-Spiele gegen Alexander Zverev waren wirklich von erstaunlicher Präzision und von erstaunlicher Güte.
Ich glaube, wir hatten das gestern so ein bisschen angesprochen, wie das Match ungefähr laufen könnte. Entweder Zverev ist in der Lage, das über den Aufschlag zu dominieren und von da dann auch offensiv zu gestalten, oder aber er würde auf einen Spieler treffen, der sicherlich zu den 5 besten Return-Spielern der Welt gehört. Und Diego Schwartzmann hat es eigentlich ganz gut am Ende auch im On-Court-Interview zusammengefasst. Er hat gesagt, ja, Zverev hatte keinen guten Tag beim Surf und ich bin halt einer der besten Return-Spieler der Welt. Und das ist er. Er würde niemals so weit oben in der Weltrangliste stehen, wenn er nicht diesen Return hätte, weil sein Aufschlag einfach, ja, wahrscheinlich in den Top 50 der schwächste ist. Also es mag sein, dass jetzt einer versteckt ist, der weniger effektiv ist, aber er hat einfach keinen guten Aufschlag, bei der Größe kein Wunder, aber er kann es halt kontern mit einem fantastischen Return-Spiel. Und er kann aus verschiedensten Positionen returnieren, er kann relativ aggressiv draufgehen, aber er kann auch eher abwarten, von hinten kommen und hat fast immer Tiefe in den Returns drin. Und vor allem kann er dann natürlich von der Grundlinie in hohes Tempo gehen. Das heißt, er fängt das Spiel vom Return her an und dominiert dann in selber Art und Weise weiter. Und das ist, was ihn auszeichnet. Er kommt eben nicht und setzt den Rhythmus über den Aufschlag, wie es viele Große in der Geschichte des Tennis gemacht haben. Wir haben schon so häufig zum Beispiel bei Roger Federer angesprochen. Er dreht das Ganze einfach mal um. Er setzt den Rhythmus vom Return her und das hat er heute auf beeindruckende Art und Weise gemacht.
Er hat selber gesagt, ich bin nicht groß, das weiß ich, und ich muss in irgendeiner Weise versuchen, Stärken auszubilden, die die anderen nicht haben, weil ich nicht über meinen Aufschlag gehen kann und deswegen musste es der Return sein. Und was mich so beeindruckt hat in diesem Match von Diego Schwartzmann war, wie er die Ballwechsel dann auch von der Grundlinie dominieren konnte, auch die langen Ballwechsel, weil er unglaublich beweglich dann auch ist nach dem Return, weil er sich sehr, sehr gut zum Ball stellen kann und weil er die Bälle sehr früh nimmt und seinem Gegner kaum Luft lässt zum Atmen, gerade bei diesen Grundlinien-Rallys. Und das hat der große Alexander Zverev, also der körperlich große Alexander Zverev, immer wieder zu spüren bekommen und er konnte selber nicht so richtig was dagegen gestalten, weil du gesagt hast, sein Aufschlagtag war einfach nicht gut und er hatte 17 Doppelfehler da drin und das ist eine Geschichte, mit der kann man nicht viele Matches gewinnen, aber Zverev in diesem Fall noch weniger gegen Diego Schwartzmann.
Ja, eine klassische Kombination bei Diego Schwartzmann gegen fast jeden Gegner ist es ja, dass er sich zum Beispiel auf die Vorhand-Rallye auf der, auf die Cross-Court-Rallye bei der Vorhand einlässt und guckt, dass er irgendwann einen kürzeren Ball bekommt. Und der kürzere Ball kann dann wirklich sein, landet zum Beispiel einen Meter im Feld drin von der Grundlinie aus gesehen und dann geht Schwartzmann einfach ins Feld rein und zieht den mit allem, was er hat, die Grundlinie entlang. Und das sind ja dann häufig auch Bälle, die sich reindrehen im letzten Moment. Und das ist so eine klassische Kombination, die er auf der Vorhand spielen kann. Auf der Rückhand kann er Ähnliches, dass er eben wirklich lange Cross mitgehen kann. Und Cross ist eben der Standardschlag im Tennis, weil es ein bisschen ein sicherer Schlag ist. Aber er kann die Crossbälle halt nehmen und kann halt die Grundlinie entlang gehen. Da ist er wahrscheinlich zum Beispiel einer Simona Halep nicht unähnlich, auch wenn die beiden unterschiedliche Spieler bzw. Spielerinnentypen sind. Aber was sie natürlich auch auszeichnet, was ihn auszeichnet, ist eben wirklich diese Fähigkeit, den Ball so früh zu nehmen. Und wer den Ball früh nehmen kann, der kann halt auch entscheiden, was mit dem Ball passiert. Weil er nicht abwarten muss, wo sich Zverev dann wieder hinstellt, wo sich Zverev hinbewegt, sondern er kann jetzt einfach sagen, ne, jetzt gehe ich die Linie entlang. Und dann komme ich zwar auch ans Netz oder dann komme ich halt zum Beispiel auch und stelle mich 2 Meter ins Feld hinein. Und das ist ja etwas, was an ihm so beeindruckend ist, dass er ein sehr aggressiver Spieler an sich ist. Er kann lange Rallyes mitgehen, aber wenn er die Chance bekommt, geht er rein. Und dann versucht er, die Ballwechsel quasi tot zu machen. Und das unterscheidet ihn ja auch erstaunlicherweise von vielen der eher großen Spieler auf der Tour. Natürlich jemand wie Del Potro macht das auch. Aber viele der eher großen Spieler auf der Tour, auch von den Jungen, tun sich genau damit schwer. Und er, der Kleine, etwas Ältere, er weiß genau, wie er das machen muss.
Dazu kam, wie gesagt, der wirklich schwache Aufschlagstag von Alexander Zverev. Der hatte sich in den ersten 3 Runden etwas aufgerieben. 2x5 Sätze, 1x4 Sätze, jeweils knapp 3 bzw. über 3 Stunden musste er gehen. Und man merkte ihm dann auch so ein bisschen an, dass er müde geworden war gegen jemanden wie Diego Schwartzmann, der in den ersten 3 Runden durchspaziert war durch dieses Turnier und dem man 4,5 Stunden weniger Tennis dann auch angesehen hat. Und Zverev hat sich dann, nachdem er dann diesen schlechten Aufschlagstag hatte, musste er dann mehr über die Grundlinien-Rallyes gehen. Und da war er sehr häufig der zweite Sieger. Und was ich gestern sehr häufig dann zum Beispiel auch in den sozialen Medien von Tennisjournalisten gesehen habe, ist das Wort frustrierend. Weil frustrierend, glaube ich, ist eine relativ ordentliche Umschreibung dafür, wie Alexander Zverevs Spiel im Moment aussieht. Weil eigentlich dürfte er nicht dieser Spieler sein, der in den Grundlinien-Rallyes in dem Grind geht, also dieses Ausboxen, dieses Auskämpfen dieser Ballwechsel rein muss. Eigentlich müsste er über einen guten Aufschlag kommen und die Bälle möglichst kurz halten. Und das gelingt ihm derzeit nicht. Das ist ihm die letzten Monate dann auch nicht gelungen. Das ist ihm 2018 gelungen. Das ist ihm auch zum Teil 2017 gelungen. Dieses Jahr gelingt es nicht. Und das macht die Spiele von Alexander Zverev relativ schwierig anzugucken, wie ich finde.
Ich meine, du wirst dich auch noch dran erinnern, wir hatten vor ziemlich genau 5 Jahren ein Interview mit Michael Kohlmann hier im Podcast und ja, wir haben ihn genau darauf angesprochen, wie ist das? Ist Zverev nicht zu weit hinter der Grundlinie? Muss er da wirklich stehen bei seiner Körpergröße? Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Aussage war, aber wahrscheinlich sowas in die Richtung wie, hey, das wird sich wahrscheinlich einpendeln. Aber ich glaube, wir wissen mittlerweile ziemlich genau, mit wem wir es bei Alexander Zverev zu tun haben. Jemand, der theoretisch in der Lage ist, über einen starken Aufschlag zu kommen und darüber das aggressive Spiel gestalten kann, der aber, wenn er unsicher ist oder wenn er sich in seiner Komfortzone primär befinden möchte, sich eben zurückfallen lässt und es versucht, über seine Beinarbeit, über seine Kondition, über auch seine langen Arme und langen Beine wieder wettzumachen. Und ich würde sagen, das ist der Zverev, der wahrscheinlich immer so ein bisschen, oder sagen wir, das wird wahrscheinlich immer so ein Standardspiel von Zverev sein. Und in guten Phasen wird er dann eben eher der Zverev aus 2018 sein. Aber das sind vermutlich die beiden Pole. Und wir dürfen, glaube ich, auch nicht vergessen, der Pole, an dem er jetzt er ist, das ist halt Top 12, Top 10 Spieler. Und der Pole, an dem er in 2018 war, ist wahrscheinlich Top 5, Top 3 Spieler. Und er wird vermutlich eben keiner sein, der Spiele so dominieren kann wie die Top 3 über eine längere Zeit. Aber sein jetziger Stil, und das wird er ja auch argumentieren, sorgt immer dafür, dass er ein gewisses Level halten kann. Und das mag nicht gut anzusehen sein. Also mal ehrlich, wir holen ihn immer raus, aber Andy Murray war auch häufig nicht gut anzusehen. Selbst Rafael Nadal war früher nicht immer der gut anzusehen, bevor er wirklich sein Offensivspiel so richtig entwickelt hat. Und ja, er in dem Fall Alexander Zverev, setzt ein bisschen auf die sichere Wette. Eine sichere Wette gewinnt ihm genug Matches und wahrscheinlich muss er die Risikowette eingehen, wenn er mehr holen will. Aber dafür müssen halt noch ein paar Sachen zusammenkommen.
Und wie gesagt, einer dieser Schritte ist ja, dass er jetzt beim Team 8 ist und diese ganze Geschichte mit seinem alten Management muss dann auch noch ausgeräumt werden. Alexander Zverev hat dieses Match verloren und er hat es verdient verloren und er hat mal wieder eine Enttäuschung hier gehabt, weil er in den ersten drei Runden sich so aufgerieben hat, weil er so viel kämpfen musste, um diese ersten drei Matches zu gewinnen und dann jetzt hat er relativ chancenlos gestern ab dem zweiten Satz gewirkt und er wirkte dann auch ja relativ niedergeschlagen während dieses Matches. Er hat sich im vierten Satz hat er nochmal versucht zurückzukommen, aber sein Aufschlag, das ist schon eine Geschichte, die wirklich gestern bitter war, wie sein Aufschlag zwischendurch war, weil mancher zweiter Aufschlag, der nicht mal die Netzwurzel erreicht hat, wow, da gibt es eine ganze Menge Arbeit.
Gut, aber das ist jetzt in den letzten Monaten alles schon so gewesen.
Ja, genau.
Das ist ja nur ein Match, wo das nochmal ein Ausdruck dessen war, was wir in den letzten Monaten und hier natürlich in den ersten Runden gesehen haben. Wenn er körperlich nicht erschöpft sein will in so einem Match, dann darf er natürlich nicht so viel Kraft hergeben in den ersten Runden. Und er scheint generell einfach ein Selbstbewusstseinsspieler zu sein. Er scheint nicht irgendwie zum Beispiel à la Roger Federer ums Eck zu kommen, hat gerade 3 Monate nicht gespielt und ist wieder auf der Höhe seines Schaffens, sondern er scheint da dann eher, wenn wir jetzt hier schon bei den Top 3 vergleichen sind, eher der Rafael Nadal zu sein, der sich in Form spielen muss, der Selbstbewusstsein in seinen Aufschlag, in seine Grundschläge, in seinen Return, in die Beinarbeit finden muss und wo das halt alles sich nach und nach aufbaut. Und bei ihm hat sich halt nach und nach abgebaut, wobei wir ein paar positive Ausschläge nach oben gesehen haben in den letzten Wochen und vielleicht kann er jetzt einen Cut machen und kann sagen, hey, die Herbstsaison ist häufig nicht so mein Ding gewesen, aber vielleicht kann er ja jetzt sich zum Beispiel wirklich das Ziel setzen, zu den World Tour Finals zu kommen. Hat wahrscheinlich irgendwo eine Chance zwischen 30% und 40%, die zu erreichen und vielleicht gelingt ihm da was, oder? Aber er braucht eine Offseason, wir werden es sehen.
Er hat jetzt auf jeden Fall 2,5 Wochen Zeit bis zum Laver Cup, den er spielen wird. Und danach geht die Herbstsaison los und wir werden natürlich hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de darüber berichten. Es soll allerdings nichts davon zurückgehalten werden, was für ein sehr gutes Match Diego Schwartzmann gespielt hat. Er wird jetzt auf Rafael Nadal treffen. Rafael Nadal hat in der letzten Nacht gegen Marin Cilic in 4 Sätzen gewonnen, hat in einem Satz tatsächlich Probleme, wo Marin Cilic sehr gut gespielt hat, aber letzten Endes konnte er das ja recht sicher gewinnen mit 6:3, 3:6, 6:1 und 6:2. Rafael Nadal gegen Diego Schwartzmann, die Bilanz steht bei 7:0 und wir müssen keine großen Propheten sein, um zu sagen, dass Rafael Nadal der große Favorit sein wird gegen Diego Schwartzmann. Nadal zeigt sich hier in sehr guter Form und vor allen Dingen zeigt er sich gesund.
Ja, das war ein interessantes Match, weil er eben gefordert wurde und ich denke, er wollte auch gefordert werden. Erster Satz war so ein bisschen klassisch, was man erwarten würde. Cilic hatte ein paar leichte Fehler drin, hat seinen Aufschlag halt hergegeben. Nadal hat das gut durchserviert. Das ist ja so ein bisschen, was wieder bei den US Open in diesem Jahr auffällt, wie gut der erste Aufschlag ist. Und dann der Anfang des zweiten Satzes war richtig interessant, weil Cilic auf einmal anfing, großes Risiko zu gehen, weil er viele flache Angriffe gefahren hat, weil die Angriffe auch drin landeten, weil er sich auf seinen Aufschlag verlassen konnte und weil er gut returniert hat. Und das war der Cilic, der jetzt mittlerweile 3 Grand-Slam-Finals erreicht hat. Und der war im zweiten Satz einfach zu gut für Rafael Nadal. Und dann gab es eine Pause, dann sind beide Spieler rausgegangen, vielleicht so für 5 bis 7 Minuten. Und Cilic eben, der zu dem Zeitpunkt sich wirklich in so einem Modus zu befinden schien, wo er ja nah an seinem Höhepunkt dran war, ist dann sehr eingeknickt Anfang des dritten Satzes, als er sofort einen Break kassiert hat. Und Nadal hat von da dann die Nadal-Show aufgezogen, Passierbälle drin gehabt, die wahrscheinlich morgen noch die Runde im Internet drehen werden, super Angriffe mit der Vorhand gefahren, gut returniert. Also die letzten 2 Sätze waren der absolut dominante Rafael Nadal, den wir zum Beispiel teilweise bei den Australian Open, teilweise in Wimbledon dieses Jahr gesehen haben, jetzt hier zum ersten Mal gesehen haben und Cilic ist dann ziemlich schnell weggeknickt und hatte dann noch keine Chance mehr.
Ein Ball wird in Erinnerung bleiben bei 30 beide im letzten Aufschlagspiel, als Rafael Nadal einen Ball um das Netz herum gespielt hat als Passierball und da ist selbst Tiger Woods aufgesprungen, der hier quasi der Gast war von Rafael Nadal und der sehr begeistert war ob dieses Spiels.
Ja, der war ja früher eigentlich mal ein Buddy von Roger Federer. Ich weiß nicht, was aus der Geschichte geworden ist. Heute saß er dann eben bei Rafael Nadal und dann haben sie natürlich nachher noch ein paar Späßchen beim On-Court-Interview über den Golfschlag von Nadal gemacht, weil das, glaube ich, das große, also es scheint mir, Nadal hat zwei große Hobbys, auf der Yacht liegen und Golf spielen. Und eines kann Tiger Woods ja auch ganz gut.
Was muss Diego Schwartzmann machen, um Rafael Nadal zu besiegen?
Oh, ich glaube, es liegt im Bereich des Möglichen, dass er das kann. Ich glaube nur nicht, dass es passieren wird. Er hat ja zwei sehr enge Matches in der Vergangenheit gegen Nadal gespielt. Einmal bei den Australian Open, das dürfte vor 2,5 Jahren gewesen sein. Und dann bei dem French Open im letzten Jahr, wo er mit Satz und Break vorne lag, bevor das Match unterbrochen wurde. Und auch hier geht er natürlich einfach den Aufschlag von Nadal an. Und was er wird machen müssen, noch mehr, als es gegen gegen Zverev gemacht hat, schnell in den Court kommen, Punkte beenden, am Netz genug Volleys unterbringen und halt einfach schnelle Angriffe gegen das Abwehrspiel von Nadal fahren. Das war ja immer so ein bisschen das Rezept gegen Nadal, aber es sind häufig natürlich die großen Spieler, die das geschafft haben oder ja wirklich die körperlich imposanten Spieler, aber er kann die Spieler aufziehen. Und ich glaube nicht, dass sein Aufschlag zum Riesenproblem gegen Nadal werden wird, weil Nadal da jetzt auch nicht so aggressiv gegen seinen Aufschlag vorgehen wird. Also ich glaube, er hat sowas wie eine 20% Chance, aber ich glaube auch nicht, dass er sie nutzen wird.
Das Spiel bei den Australian Open war letztes Jahr. Da hatte Rafael Nadal im Achtelfinale in 4 Sätzen gewonnen und dann an gleicher Stelle beziehungsweise im gleichen Jahr in Roland Garros die 4 Sätze. An das Spiel kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Da gab es dann die Regenpause und danach kam Nadal wieder. Und dann konnte er das Match dann auch gewinnen. 7-0 ist die Bilanz zwischen Rafael Nadal und Diego Schwartzmann. Im anderen Viertelfinale werden sich Gael Monfils und Matteo Berrettini gegenüberstehen. Und beide haben ihre Matches sehr klar gewonnen. Matteo Berrettini hat mich sehr beeindruckt in seinem Match gegen Andrei Rublev. Er hat mit dem Aufschlag von Rublev gemacht, was er wollte und konnte über diese Return-Stärke und über diesen Vorteil beim Return konnte er dann sein eigenes Spiel dann aufziehen und konnte am Ende mit 6-1, 6-4 und 7-6 gewinnen im Tiebreak mit 8-6. Das war sehr stark. Und hier müssen wir dann auch nochmal Kudos an Moritz Lang von Sky geben, der in seinen Tipps als Player to Watch Matteo Berrettini genannt hatte. Da können wir jetzt einen Haken dran machen. Das ist in Erfüllung gegangen.
Ja, viele im Tennis hatten den Durchbruch bei den French Open oder in Wimbledon erwartet. Wimbledon hat er ja ganz ordentlich auf die Nase bekommen von Roger Federer. Das war das Match, wo er sich zwischendrin ja quasi auf die besagte Nase gelegt hat, während er versucht hat, einen Slice, glaube ich, von Federer zu beantworten mit einer Vorhand. Und da lag er am Boden im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier stand er so groß, wie er ist. Und man hat, glaube ich, früh in dem Match gemerkt, dass er vieles einfach besser kann als Rublev, zumindest in der Form. Und ich glaube, Rublev war am Anfang ein bisschen fast erschreckt, wie gut Berrettini das gemacht hat, dass Berrettini eben die Vorhand mitgehen kann. Und die Rublev-Vorhand ist ja einfach extrem imposant und in ihrer Wucht eine der besseren, die es auf der Tour gibt. Berrettini hat ein bisschen andere Vorhand, aber kann halt einen ähnlichen Druck gehen und bewegt sich für seine Größe sehr gut, hat einen tollen Aufschlag, sicherlich einen besseren Aufschlag als Rublev. Und es hat bis Mitte des dritten Satzes gedauert, bis Rublev sich da so ein bisschen angepasst hat und man das Gefühl hatte, er hat so eine Zone auf dem Platz gefunden, wo er vielleicht ein bisschen weiter zurückgegangen ist, wo er sich so ein bisschen versucht hat, an das Spiel anzupassen. Und Berrettini hätte ihn ja auch fast noch ins Match zurückgelassen, hat bei 6-5 aufs Match aufgeschlagen, hat den Aufschlag noch abgegeben und dann gab es einen ziemlich spektakulären Tiebreak im dritten Satz. Da waren kaum Fehler drin, beide haben sehr, sehr angriffslustig gespielt, aber Berrettini hat es dann am Ende nach Hause gebracht.
Berrettini steht im Viertelfinale, er steht zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams. Zum ersten Mal ist es nicht für Gael Monfils. Der hat schon mal ein paar Mal das Viertelfinale eines Grand Slams erreicht. So souverän wie heute, so hat er es wahrscheinlich selten erreicht. 6-1, 6-2, 6-2 gegen Pablo Andujar, dessen Geschichte eine großartige ist. 3 Ellenbogen-Operationen, der war kurz davor, in Rente zu gehen, hat vor 3 Wochen, ich habe es beim letzten Mal angemerkt, noch Bundesliga gespielt, ist eigentlich jemand, der so ein bisschen ja auf der Challenger-Tour verschwunden ist, aber der hier nochmal ein richtig, richtig gutes Turnier hatte. Aber gegen Gael Monfils war überhaupt nichts zu holen. Und Monfils wird sehr froh sein, nach seinem Kraftakt gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale oder in der dritten Runde jetzt ein sehr leichtes Spiel gehabt zu haben.
Ja, und Monfils hat es gut gemacht. Monfils hat sehr offensiv gespielt, sehr viel über die Vorhand Druck gemacht, viele Winner die Linie entlang gelandet. Also wenn er die kurzen Bälle bekommen hat, ist er rein, hat den Punkt beendet, hat gut aufgeschlagen. Mit dem Aufschlag von Andujar hat er sowieso nicht zu große Probleme gehabt. Das war einfach der Auftritt von jemandem, der wahrscheinlich wusste, er muss Kräfte sparen, und von jemandem, der weiß, dass er eigentlich sogar offensiv und effizient spielen kann. Und Andujar wirkte ein bisschen aus der Zeit gefallen, eben als sei er hier 10 Jahre zu spät in der 4. Runde aufgetaucht und das Tennis sich ein bisschen weiterentwickelt hat. Das ist jetzt gar nicht negativ gegen ihn gemeint. Es ist sehr beeindruckend, dass er hier das Achtelfinale erreicht hat, aber war eben kein Gegner für Gael Monfils im Jahr 2019. Obwohl wir gerade bei Alexander Zverev über Spieler gesprochen haben, die es zum Jahresendfinale schaffen können. Monfils fällt auch in die Kategorie rein und hat sicherlich auch ganz gute Chancen, hier das Viertelfinale gegen Berrettini zu überstehen und sich dann wirklich in eine gute Position eben für das Jahresendfinale zu bringen.
Sollte Monfils das Viertelfinale gewinnen, würde er auf Platz 7 im Race springen. Alexander Zverev ist im Moment auf Platz 9 und Kenny Shikori im Moment auf Platz 8. Roberto Bautista auch gut auf Platz 7 und die ersten 6 scheinen im Moment relativ unerreichbar zu sein im Race. Also das wird ein Kampf um 2 Positionen für Nishikori, Zverev, Goffin, Monfils, Fonini, Schwarzmann, Matteo Berrettini, Stan Wawrinka, und da sind ja noch einige dann wirklich im Turnier. Also das Race to London wird eine sehr spannende Geschichte noch in den nächsten Wochen. Gael Monfils hat hier auf jeden Fall ein hervorragendes Turnier gezeigt und er steht jetzt dann auch im Viertelfinale gegen Matteo Berrettini. Die beiden haben noch nicht gegeneinander gespielt und ich bin sehr gespannt auf dieses Match.
Ja, kann man auch. Wie geht Berrettini eben mit der Art von Monfils um und wie geht Monfils ans Match ran? Verlässt er sich darauf, eben 2 Meter hinter der Grundlinie alles wegzugraben und zu schauen, dass er Berrettini in lange Ballwechsel verwickelt? Versucht er selber anzugreifen? Kann er die Power von Berrettini mitgehen? Ich meine, er hat selber eine sehr beeindruckende Vorhand, nutzt sie nur ganz anders als Berrettini. Das scheint mir eine ziemlich offene Angelegenheit zwischen den beiden.
Matteo Berrettini gegen Gael Monfils, Diego Schwartzmann gegen Rafael Nadal, Grigor Dimitrov gegen Roger Federer und Daniil Medvedev gegen Stan Wawrinka. Das sind die 4 Viertelfinals bei den Herren. Bei den Damen werden wir auch 2 Viertelfinals erleben, die wir ja so vorher vielleicht noch nicht ganz erwartet hatten. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und im Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
Naomi Osaka gegen Belinda Bencic war eins dieser Matches, auf das wir vorher schon drauf geguckt hatten, auch in unserer Vorschau schon, und gesagt hatten, Mensch, das könnte vielleicht ein gutes Match geben, vor allen Dingen, weil Belinda Bencic in diesem Jahr schon 2-mal gegen Naomi Osaka gewonnen hat. Und sie hat ein 3. Mal gegen Naomi Osaka gewonnen, mit 7-5 und 6-4. Und Philipp, ich habe mich während des gesamten Matches gefragt, warum hat Naomi Osaka so große Probleme gegen Belinda Bencic?
Weil sie ihr, glaube ich, einen Rhythmus gibt, der Bencic fast perfekt liegt. Was ja an Osaka letztes Jahr so beeindruckt hat oder was sie so ein bisschen zur Entdeckung des Sommers gemacht hat und dann auch der beiden Hardcourt Grand Slams, also US Open 2018, Australian Open 2019, war, dass sie eben nicht mehr rein auf die Power gesetzt hat, sondern dass sie sehr viel Tiefe und Wucht in ihren Schlägen hatte und dass sie in der Lage war, Gegnerinnen von Seite zu Seite zu manövrieren. Und wenn dann die Chance kam, die Ballwechsel zu beenden. Und Bencic nimmt den Ball extrem früh und ist sehr gut darin zu antizipieren, was Gegnerinnen machen. Und was mir heute von dem Match bleibt, waren immer wieder die Schläge, wo Osaka sie bewegt hat, aber Bencic sich immer ein klein bisschen mehr in den Court reinbewegt hat. Und wenn sie dann die Chance bekommen hat, die Linie entlang gegangen ist. Gerade mit der Rückhand. Und man muss sagen, Osaka hat kein schlechtes Match gespielt, aber Bencic hat ein sehr gutes Match gespielt, hat über den Aufschlag relativ dominant den Ton vorgegeben. Das war Bencic auch nicht mal der Fall, hat super retourniert und hat eben mit ihrer Rückhand am Ende das Match gewonnen. Und das war ein Statement-Sieg für Bencic, die zwar schon mal in einem Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier stand, aber quasi in der Karriere 2.0 seit ihren ganzen Verletzungen darauf gewartet hat, bei einem Grand-Slam endlich einen Durchbruch zu haben. Und ich glaube, wir hatten beide in der Vorschau getippt, dass Bencic sich gegen Osaka durchsetzen würde. Ja. Und ich glaube, wenn die beiden in Zukunft aufeinandertreffen, dass Bencic dieses Matchup vermutlich im Griff haben wird, wenn Osaka nicht in der Lage ist, da was umzustellen.
Belinda Bencic ist erst 22 Jahre alt und sie hat das erste Grand-Slam-Viertelfinale seit 2014 erreicht. Ich weiß noch, dass wir 2016 in Leipzig damals beim Fed Cup bei Deutschland gegen Schweiz saßen und sehr beeindruckt waren, wie sie damals Angelique Kerber auseinandergenommen hatte. Eine Woche, nachdem Angelique Kerber die Australian Open gewonnen hatte und wir gedacht haben, wow, Belinda Bencic ist eine, die wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf der Rechnung werden haben müssen. Sie war so unglaublich viel und langwierig verletzt, sodass sie, du hast es jetzt gesagt, die Karriere 2.0 schon mit Anfang 20 hat. Aber in dieser Karriere 2.0 scheint auf einmal sich eine Tür für sie zu öffnen, durch die sie im Moment dabei ist, hindurchzugehen und wo sie dann zu den besten 5-6 Spielerinnen der Welt gehören kann.
Ja, und ihr Anspruch muss sein, den nächsten Jahr ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drum herum sprechen. Es wird wahrscheinlich eher in Wimbledon passieren. Und ich gehe immer noch davon aus, dass hier spätestens im Halbfinale Schluss sein wird. Aber wenn sie diese Barriere übersprungen hat, wenn sie im Halbfinale gewesen ist, wenn sie sich für das Jahresendturnier qualifiziert, da stehen die Chancen ja einfach gut. Wenn sie mit einem hohen Seeding nächstes Jahr nach Wimbledon kommt und vielleicht das Glück hat, dann nicht gleich im Todesviertel zu landen, dann glaube ich, hat sie eine gute Chance, Wimbledon im nächsten Jahr zu gewinnen. Und das glaube ich, muss ihr Ziel sein, da in der absoluten Höchstform hinzukommen, weil ihr Spiel auf dem Rasen so unglaublich gefährlich ist. Und was aufgefallen ist im Vergleich zum Wimbledon-Turnier in diesem Jahr, wo sie auch im dritten Satz 3-0 gegen Alison Risk vorn lag, war, dass sie heute den Killerinstinkt hatte, um das Match zuzumachen. Sie hatte, oder dieser erste Satz heute war unglaublich eng. Ich glaube, es waren gar keine Aufschlagsverluste drin, bis sie sich's geholt hat. Und im zweiten lag sie dann ziemlich schnell mit dem Break vorne, war 2-1 oder 3-2, wo sie's geholt hat. Und sie hat's dann nach Hause gebracht. Sie hat nicht mehr gewackelt. Und das sind für mich positive Zeichen, die sie eben mitnehmen kann in den nächsten Grand Slam-Turniere, selbst wenn sie hier nicht gewinnen sollte.
Und Naomi Osaka hat hinterher gesagt, ja, sie ist traurig dadurch, sie hätte das Turnier gerne verteidigt, aber sie hat hier 3 Runden ordentlich gespielt. Und wie gesagt, dieser Eindruck gegen Coco Gauff, den sie dort gemacht hat, der bleibt dann ja auch. Und Osaka hat mit Bencic jetzt so ein bisschen eine Angstgegnerin und auf die sie ist sie sehr früh getroffen. Aber trotzdem muss sich Naomi Osaka nicht grämen, ob dieses Turniers, das war in Ordnung für sie.
Nein, ich glaube, sie kann mit dem Sommer zufrieden sein. Sie hatte Viertelfinals bei den beiden, ich will immer sagen Masters-Turniere, auch wenn es bei den Damen nicht sind, also in Toronto und in Cincinnati, ein Achtelfinale. Hier kein überragendes Resultat drin, aber eben auch kein Abschuss drin gehabt, nichts wie in Wimbledon, wo sie so früh ausgeschieden ist gegen Julia Putintse war und sie hat sich gefangen. Und sie hat schon den Vorsprung von 2 Grand-Slam-Turnieren auf die anderen. Da werden noch mehr Grand-Slam-Turniere in der Zukunft hinzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt Bock hat, die Turniere in Asien zu spielen, ohne den Druck vom letzten Jahr zu haben, wo sie eben als frisch gebackene Grand-Slam-Siegerin nach Tokio damals gereist ist und sofort die neue Aufmerksamkeit zu spielen bekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt Lust hat, diesen Teil der Saison einfach mal mit einem bisschen weniger Erwartungen zu spielen und sie gehört bei allen Turnieren, die wir haben, dort zu den Favoritinnen.
Belinda Bencic trifft auf Donna Vekic und die fragt sich vielleicht noch immer, wie sie ins Viertelfinale gekommen ist. 6-7, 4-5 lag sie zurück. Julia Görges schlug zum Match auf. Julia Görges war bis dahin fast unantastbar bei eigenem Aufschlag, hatte viele Asse geschlagen, hatte sehr viele Service-Winner drin gehabt und hatte eigentlich sehr viel Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Und dann gab es einen, und das müssen wir tatsächlich so sagen, Katastrophenaufschlagspiel von Julia Görges, die 3 Doppelfehler in diesem Aufschlagspiel produzierte. Donna Vekic ins Match zurückließ, die holte sich dann auch sofort das nächste Break, 7-5 gewann sie den zweiten Satz und im dritten Satz holte sie sich das Break zum 5-3 und konnte dann zum 6-3 ausservieren. Das ist eine Geschichte, Donna Vekic, für sie ist es vielleicht der Durchbruch neben Belinda Bencic. Belinda Bencic hat zum zweiten Mal das Viertelfinale erreicht, Donna Vekic zum ersten Mal, aber das war unter gütiger Mithilfe im zweiten Satz von Julia Görges, dass Donna Vekic dieses Spiel drehen konnte.
Ja, Entschuldigung, Donna Vekic hat in ihrer Karriere so viele Matches gehabt, wo man das Gefühl hatte, oh, sie war so nah dran, aber irgendwie trotz einer sehr guten Leistung hat es nicht geklappt. Wir denken an die ganzen Wimbledon-Auftritte, zum Beispiel gegen eine Joanna Konta. Und da hatte man häufig das Gefühl, ja, wenn ihr doch mal einfach so ein Match irgendwie, wenn sie da sich mal das da durchstehlen könnte und das am Ende holen könnte, dann müsste doch noch mehr für sie gehen. Und heute war genau das Gegenteil der Fall. Sie war die zweitbeste Spielerin, wahrscheinlich über den Großteil des Matches, aber sie war da. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Symbolbild für die Saison. Denn sie hat sich ja in dieser Saison stabilisiert. Sie hat sich immer wieder in Situationen gebracht, wo sie mal bei einem größeren Turnier den Durchbruch haben könnte. Sie stand in Halbfinals und Finals bei etwas größeren Turnieren in diesem Jahr, hat sich als Top-20-Spielerin etabliert. Aber es fehlte der große Sieg. Und heute hat sie den großen Sieg im Endeffekt auf dem Silbertablett bekommen, einfach dafür, dass sie sich überhaupt in diese Runde vorgespielt hatte. Und natürlich, das lag zu einem guten Teil auch an Görges, aber es lag eben auch daran, dass Vekic sich über die Saison in diese Position gebracht hat. Und für Görges ist das eine bittere Geschichte. Sie wäre wahrscheinlich als Außenseiterin ins Match gegen Bencic gegangen. Auf der anderen Seite wäre sie oben die erfahrenste Spielerin in der oberen Hälfte gewesen und hätte eine realistische Chance gehabt, hier in den Grand-Slam-Finale einzuziehen. Von daher wird sie sich wahrscheinlich sehr ärgern, auch wenn sie im Nachgang gesagt hat, das ist ein positives Turnier gewesen.
Es muss ja ein positives Turnier für sie sein. Achtelfinale erreicht sie bei Grand Slams auch nicht. Aber hier hatte sie wirklich eine güldene Chance. Und ich habe es vorhin gesagt, sie war im Aufschlag zwei Sätze quasi unantastbar, weil sie so viele Asse geschlagen hat, weil sie so sicher dann auch war und weil sie wirklich gut gespielt hat. Das war insgesamt ein sehr intensives Match und das konnte man sich sehr gut angucken, das Match. Aber bei 5-4 ist die Nervosität einfach über Julia Görges gekommen, so schien es, und dann konnte sie dieses Match nicht ausservieren und Donna Vekic hat dieses Viertelfinale erreicht. Und Donna Vekic, für sie ist es das erste Viertelfinale und du hast es gesagt, es ist eine Spielerin, über die wir seit Jahren reden, die seit Jahren eigentlich ihren Durchbruch vor sich hat, die auf Rasen auch so exzellente Ergebnisse hatte, aber die es einfach noch nicht geschafft hat. Und vielleicht ist so ein Match, genau so ein Match, wo sie Matchball abwehren musste, wo sie hinterher nicht wusste, wie sie in den dritten Satz gekommen ist. Vielleicht ist es das, was sie braucht, um ihre Karriere dann tatsächlich weiter anzufeuern, beziehungsweise um diesen Durchbruch zu schaffen. Und ich bin sehr gespannt auf das Match Bencic gegen Vekic.
Ja, vor allem wir hatten es bei den French Open und da waren alle davon ausgegangen, dass Bencic das gewinnen würde, weil Vekic jetzt auch nicht im Ruf steht, eine sonderlich gute Sandplatzspielerin zu sein, aber das Match ging ganz klar an Vekic und von daher, für Vekic könnte auch das die goldene Chance werden. Auch wenn wir beide, glaube ich, das Viertelfinale vor dem Turnier sogar getippt hatten und Bencic im Halbfinale sahen. Und ich gehe immer noch davon aus, dass sie das schaffen wird. Aber hier wird sie auf eine andere Art und Weise herausgefordert werden. Ich glaube, sie wird nicht denselben Rhythmus bekommen wie von Osaka. Sie wird flachere Bälle bekommen. Bencic wird wahrscheinlich auch auf mehr Winkel gegen sie gehen. Und von daher, vielleicht schafft Vekic hier dann wirklich den ultimativen Durchbruch und geht ins Halbfinale. Es ist so oder so für beide eine riesige Chance.
Eine riesige Chance ist es auch für Elise Mertens. Die hatte ja in der dritten Runde gegen Andrea Petkovic gewonnen mit 6-3 und 6-3 und hat ihre Chance genutzt, gegen ja, den weiblichen Pablo Andujar in diesem Damen-Draw gegen Christy Ahn weiterzukommen. Christy Ahn quasi mumifiziert mit ganz vielen Bandagen und war hier durchgekommen und hatte einen Lauf bekommen, den sie sich selber ja auch nicht so richtig zugetraut hatte. Und Elise Mertens war von vornherein die große Favoritin. Elise Mertens hat dieses Match mit 6-1 und 6-1 gewonnen und steht im Viertelfinale. Ja, und hat hier ein richtig gutes Turnier. Sie ist hier an 25 gesetzt gewesen und hat hier erstens gute Gegnerinnen besiegt und zweitens das auf sehr eindrucksvolle Art und Weise, weil sie hat noch in keinem einzigen Satz mehr als 3 Spiele abgegeben bislang.
Ja, wobei, ich glaube, es sind alle schon Spielerinnen außerhalb der Top 50 gewesen, oder? Ja, wenn wir jetzt mal schauen, Jill Teichmann, Christina Plitzkova, Andrea Petkovic, Christy Arndt, das sind alle Spielerinnen, die durchaus gute Namen haben, aber natürlich keine von denen im Moment eine überragende Spielerin ist, aber manchmal bekommt man so einen Draw und dann muss man es auch nutzen. Und Mertens hat es hier gemacht und gegen Arndt auf eine kluge Art und Weise. Im Endeffekt hat sie jede Rallye von Arndt neutralisiert, hat alles schön mittig zurückgebracht und wenn sie den kurzen Ball hatte und wenn sie sich sicher gefühlt hat, dann ist Mertens einfach die Linien entlang gegangen, ob mit der Rückhand, mit der Vorhand, das war kein großes Ding, das hat sie einfach total im Griff gehabt. Und sie beide spielen in einem ähnlichen Spektrum Tennis und Mertens macht das halt auf wesentlich höherem Niveau. Und für Ahn war es die Woche des Lebens und für Mertens, so wird Mertens zumindest hoffen, eine von vielen Wochen, bei denen sie auf diesem Level Tennis spielen kann. Und bei ihr war die Saison bisher nicht so ideal gelaufen. Hier hat sie jetzt gerettet und hey, sie ist eine von vier Spielerinnen da oben, die auf einmal die goldene Chance hatten, ein Grand-Slam-Finale zu erreichen.
Ganz viele goldene Chancen gibt es hier, denn sie trifft auf Bianca Andreescu. Die hat sich am späten Abend, kurz bevor wir aufgenommen haben, hier gegen Taylor Townsend in drei Sätzen durchgesetzt und hat vor allen Dingen im ersten und dritten Satz herausragendes Tennis gezeigt. Und Philipp, wir hatten im ersten Satz noch ein bisschen drüber gesprochen, auch privat. Bianca Andreescu hat ein unglaubliches Selbstvertrauen inzwischen aufgebaut. Sie ist kaum zu erschüttern in diesem Selbstvertrauen und sie spielt mit einer Selbstverständlichkeit, die einen wirklich sprachlos zurücklässt.
Ja, vor allem, weil die Selbstverständlichkeit eben keine reine Dominanz auf dem Platz ist. Ich hatte ja Anfang des Turniers auf Spiegel Online geschrieben und es da beschrieben, dass sie eine ist, die sich die Schwächen der Gegnerin ausschaut und da gnadenlos drauf geht. Das hat man heute gesehen, gerade zu Anfang des Matches. Da ist Taylor Townsend mit klassischer von Volley ans Netz gekommen und Bianca Andreescu hatte sich so ungefähr für die ersten zwei Aufschlagspiele von Townsend überlegt, ja, aber ich habe gar keine Lust, dass sie jetzt ans Netz kommt. Also werde ich versuchen, ganz flache und harte Returns hinter die Grundlinie zu spielen. Und dann hat sie damit auf einmal aufgehört und hat die Return-Strategie etwas geändert. Und Townsend hat sich dran angepasst, ist ans Netz gekommen und hat auf einmal Slices direkt für die Füße bekommen. Und Townsend war komplett überfordert im ersten Satz damit. Im zweiten, und das war sehr spannend, fing Andreescu auf einmal an, total zu knüppeln von der Grundlinie. Und es gab nicht so richtigen Anlass, aber Townsend ist dann eher hinten geblieben, hat es drauf eingelassen, hat sich selber taktisch angepasst. Und im dritten Satz, da gab es auch noch zwei, drei Spiele, wo Andreescu draufgehauen hat und dann auf einmal wieder anfing, ganz viele Slices zu nutzen. Sie war zwischendrin auf eine Taktik gegangen, wo sie wirklich draufgeknüppelt hat und zwischendrin sehr hohe Mondbälle auf die Rückhand von Townsend gespielt hat. Townsend hat die alle verwandelt. Irgendwann hat es Andreescu auch verstanden, hat umgestellt, hat Slicebälle reingelegt und hat dann wieder zum Ende ziemlich dominiert. Und diese Variabilität, dass sie Schwächen im Vorhinein erkennt und mit ihrem Team aufarbeitet, dass sie sich immer wieder anpasst, dass sie wirklich ganz viele unterschiedliche Sachen machen kann, das ist kombiniert halt mit ihrem Selbstbewusstsein, warum sie im Moment so eine überragende Spielerin ist.
Das ist ja auch etwas, was sehr beeindruckend ist, dass sie sich auch während des Matches dann nochmal anpassen kann. Dieser zweite Satz war für mich ein bisschen unverständlich, weil sie, glaube ich, dann so ein bisschen zeigen wollte, vielleicht auch, ich werde dich auf verschiedene Arten und Weisen schlagen und es ist mir egal, wie du spielst. Das war vielleicht so ein bisschen drüber und ich habe so ein bisschen das Gefühl, zwischendurch hat sie immer mal wieder Phasen, also Andreescu, wo sie ja so ein bisschen auscheckt aus einem Match. Da hat sie immer so mal 10 Minuten, wo sie nicht so viel trifft, beziehungsweise wo sie es vielleicht so ein bisschen zwingt oder überzwingt, hatte ich das Gefühl.
Ja, das hat sie mal auch in der vorherigen Runde gegen Caroline Wozniacki so passiert. Da hat sie auch 6-4, 3-0 geführt, hat es total im Griff gehabt, hatte genau die richtige Taktik und irgendwie hat sie es dann so ein bisschen gehen lassen, hat so ein bisschen, ja, fast lieblos den Ball hin und her gehauen. Auf einmal stand es 3-3, wurde eng bei 4-4 und dann hat sie sich das am Ende gesichert. Und so ist es heute gelaufen, so ist es in vielen Matches gelaufen und sie hat fast ein bisschen zu viele Möglichkeiten. Und normalerweise gehen wir davon aus, bei Spielern und Spielerinnen, die so viele Möglichkeiten haben, dass es länger dauert mit der Entwicklung. Aber sie hat sich eigentlich schon sehr früh entwickelt, aber trotzdem hat sie eben ab und an diese Konzentrations- oder was auch immer Lücken drin. Und das ist noch so ein bisschen unerklärlich, aber hey, wir dürfen auch nicht vergessen, sie ist 19, spielt zum ersten Mal ein volles Jahr auf der Tour und wirkt trotzdem jetzt im Moment auf den Hardcourts für die beste Spielerin der Welt.
Das ist eine schöne Wer wird Millionär oder Pub-Quiz-Frage. Wer sind die vier Spielerinnen, gegen die Bianca Andreescu in diesem Jahr verloren hat? Das ist Julia Görges, das ist Anastasia Sevastova, das ist Sofia Kenin und Annette Kontaveit. Das sind die vier Spielerinnen, gegen die Bianca Andreescu verloren hat. Das ist eine unglaubliche Bilanz und das Einzige, was sie, glaube ich, stoppen kann, ist ihr Körper, weil sie war zwischendurch so lange verletzt und jetzt hat sie eine Bilanz von 40-4, weil sie mit 6-1, 4-6 und 6-2 gegen Taylor Townsend gewonnen hat.
Ja, man kann sehr gespannt sein, wie der Rest des Turniers weiterverläuft. Sie trifft jetzt eben auf Elise Mertens. Ich denke, dass das auch ein Match ist, was sie im Griff haben sollte. Mertens, wir hatten das angesprochen, hat das gegen Christian so gut gemacht, weil sie da in der Lage war, das Spiel von Ahn zu neutralisieren. Aber sie hat in ihrem Spiel eben selber nicht die großen Angriffswaffen und Andreescu hat das mit der Vorhand. Also ich würde Duelle erwarten, wo Andreescu eben sich auch auf diese neutralen Rallies einlässt und irgendwann halt einfach die Vorhand die Linie entlang schießt und am Ende wahrscheinlich 6-3, 6-3 oder so gewinnt. Und dann würde eine ganz andere Art von Gegnerin im Halbfinale kommen. Aber das ist ja im Moment wirklich das Ding. Sie ist in der Lage, sich auf jede Gegnerin einzustellen. Also denke, wir werden selten was erleben in nächster Zeit, wo sie in ein Match reingeht und total verloren wirkt, sondern es wird immer darauf ankommen, kann sie ihren Plan umsetzen oder nicht.
Ich bin so gespannt, ob sie es durchziehen wird können. Also da bin ich wirklich gespannt. Ein Wort noch zu Taylor Townsend. Die hat ein tolles Turnier gespielt, ist hier ins Achtelfinale gekommen, hat vielleicht so ein bisschen ja auch ihr Surf and Volley Coming Out hier gehabt bei diesem Turnier. Und ich bin sehr gespannt, wie sie die nächsten Turniere, die nächsten Monate und Jahre angehen wird. Sie hat eine sehr illustre Geschichte hinter sich, dass sie 2012 keine Unterstützung mehr vom amerikanischen Verband bekommen hat, dass sie immer so ein bisschen zwischen 100 und 200 herumgekreucht ist und jetzt so ein bisschen der Durchbruch, es wäre ihr zu gönnen, dass es der große Durchbruch ist.
Wir haben gestern mit Dominik Köpfer gesprochen und dessen Ankündigung, dass dieser Lauf seine Tenniskarriere verändern kann. Ist möglich, dass bei Townsend eben auch der Fall ist, weil jetzt kommen die Monate, wo die schnellen Belege kommen, wo sie ihre Art von Tennis durchziehen kann. Wenn man heute das Match gegen Andreescu gesehen hat, dann hat sie noch eine Schwäche. Der Aufschlag ist nicht gut genug für das Spiel, was sie dort durchziehen will, aber es wird wahrscheinlich reichen gegen viele Spielerinnen, weil viele eben zum Beispiel nicht können, was Andreescu heute gemacht hat, einfach Lobs reinsetzen oder eben ihr wirklich einfach Bälle vor die Füße zu slicen am Netz. Das kriegen nicht so viele hin. Und von daher, wenn sie den Aufschlag weiterentwickelt und wenn sie die Turniere in den nächsten Monaten klug wählt, dann kann sie sich wahrscheinlich in den Top 50 etablieren bis in den Frühling nächsten Jahres, wo es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger für sie wird.
Bianca Andreescu trifft auf Elise Mertens und das zweite Viertelfinale, was wir heute ermittelt bekommen haben, ist das zwischen Belinda Bencic und Donna Bekic. Die Viertelfinals bei den Damen und bei den Herren stehen fest und heute gibt es den ersten Viertelfinaltag. Wir werden im Arthur Ashe Stadium ab 18 Uhr erst Elina Svitolina gegen Joe Konta sehen und dann Stan Wawrinka gegen Daniil Medvedev, abends in der Night Session dann Serena Williams gegen Qiang Wang und Roger Federer gegen Grigor Dimitrov. Es ist ein sehr abwechslungsreicher Tag, der hier vor uns liegt. Svitolina gegen Konta ist das Spiel bei den Damen, auf das ich mich freue, am meisten freue, und Stan Wawrinka gegen Medvedev das bei den Herren. Also die Day-Session ist für mich die interessantere. Wie sieht es für dich aus?
Ja, ganz klar der Fall. Ich denke, hier hat Federer ein klein bisschen Glück gehabt, dass er auch in der Night Session gelandet ist. Wawrinka und Medvedev, beide eher ein bisschen angeschlagen. Wir haben mittlerweile gelesen, dass Wawrinka wohl ein bisschen erkältet ist. Medvedev kroch ja eher über den Platz gegen Dominik Köpfer. Also beide ein bisschen angeschlagen, dürfen dann eher den Nachmittag nehmen, also auch weniger Erholung gehabt. Wenn Federer dann eben das zweite Night Session Match gegen einen seiner Lieblingsgegner bekommt, dann sollte Federer durchgehen. Serena wird vielleicht von Wang gefordert, wenn Wang an die Form vom letzten Jahr rankommt, aber sollte auch durchgehen. Und das Interessante und Spannende sind eben wirklich die beiden Matches am europäischen Abend. Svitolina gegen Konta. Svitolina hat zwar die Nase vorn im direkten Vergleich, aber Konta spielt hier im Moment auf sehr hohem Niveau, wie auch Svitolina. Und das ist ein Match, was wahrscheinlich 50-50 ist und auch einen dementsprechenden Verlauf nehmen könnte. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Bin mir auch wirklich nicht sicher, wer das holt. Und Wawrinka gegen Medvedev, da sind so viele Faktoren drin. Beide noch nie aufeinander getroffen, beide ein bisschen angeschlagen. Für beide eine riesige Chance hier im oberen Viertel. Also da kann man sehr gespannt sein. Da kann ich mir jeden Verlauf vorstellen. Von Medvedev in 3 bis Wawrinka in 3 und alles dazwischen.
Ich kann mir da auch wirklich alles vorstellen und auf das Spiel freue ich mich wahrscheinlich dann am meisten. Um 17 Uhr heute im Louis Armstrong Stadium werden schon Kevin Krawitz und Andreas Mies auf Leonardo Meyer und João Sousa treffen, das Viertelfinale der Herren. Und wir hatten darüber gesprochen, dass die eventuell gegen Kubot Melo spielen können. Aber nein, sie spielen nicht gegen Kubot Melo, sie spielen gegen Leonardo Meyer und João Sousa. Und wenn wir dann noch einen Blick hier drauf werfen auf die Spiele, die es heute gab im Herrendoppel und im Damendoppel, da sehen wir, dass im Damendoppel die an zwei gesetzten Subajé und Barbora Strizova ausgeschieden sind. Sie hatten sich vor diesem Duell gegen Kichenok Ostapenko schon als erstes Doppel für das Jahresendturnier in Shenzhen qualifiziert, aber hier haben sie beim 4-6, 3-6 keine Chance gehabt. Und die Kichenok Ostapenko treffen jetzt auf Caroline Dollyhide und Vania King. Und die haben nämlich gegen Guarachi und Pera gewonnen mit 6-3, 7-6. Timea Babos, Kristina Mladenovic sind weitergekommen gegen Kalinskaya und Putintseva. Und die treffen jetzt auf Victoria Azarenka und Ashley Barty. Azarenka und Barty haben heute gegen Coco Gauff und Catherine McNally mit 6-0 und 6-1 gewonnen. Da haben die beiden Veteraninnen nochmal den Daumen drauf gedrückt.
Ja, da wurden die beiden Jüngeren aber auch wirklich abgezogen. Nachher wurde Azarenka irgendwie sowas gefragt, was denn so ein bisschen der Tipp wäre. Und das war sowas wie, genießt eure Kindheit. Also es war aber auch überhaupt nicht böse oder abschätzig gemeint, sondern eher so unter dem Motto, lasst sie sich doch alle mal in Ruhe als Erwachsene oder dahin entwickeln, dass sie erwachsene Personen werden. Und Azarenka und Barty, obwohl ja auch noch recht jung, hat er auch schon 2 Karrieren mit Cricket mitgezählt, schon 3 Karrieren durch. Azarenka ist sowieso ewig schon dabei und natürlich auch eine der durchaus klugen Beobachterinnen der Tour. Und die beiden waren einfach eine Nummer zu viel. Aber sie könnten ein sehr interessantes Duell gegen Babos Mladenovic haben. Die beiden dürften auch die größten Gegnerinnen für Babos Mladenovic hier im Draw sein.
Wir haben noch Mertens-Sabalenka, die das Sunshine-Double am Anfang des Jahres gewonnen haben. Die haben gegen Golubic, Suribis, Tormo in 2 Sätzen gewonnen. Beim Herrendoppel sind die an 1 gesetzten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah noch mit dabei. Sie haben gegen Wesley Hase und Robin Kohlhoff gewonnen mit 6-4, 6-4. Wer auch noch dabei ist, ist Jack Sock mit Jackson Withrow, einem Jugendkumpel von ihm. 6-4, 7-5 haben die gegen die Bryan-Brüder gewonnen. Da hat einer der beiden Bryan-Brüder eine große Strafe bekommen, weil er seinen Schläger wie ein Gewehr gehalten hat, um auf einen Schiedsrichter imaginär zu schießen. Das muss ja nun auch überhaupt nicht sein.
Ja, das war in der Runde zuvor. Die Strafe war dann aber gestern, meine ich, bekannt geworden. Und das GIF hat dann auch die große Runde gemacht, weil er eben wirklich so seinen Schläger über den Finger gedreht hat, auf den Schiedsrichter oder den Linienrichter gezielt hat und ihn quasi imaginär abgeknallt hat. Das dürfte am selben Tag gewesen sein wie dieser Amoklauf in Texas und war völlig unnötig, hat direkt eine Ermahnung der Schiedsrichterin bekommen und hat dann seine Geldstrafe bezahlt und dann eben gegen Jack Sock und Kumpel hier verloren.
Jackson Withrow heißt er. Und Oliver Marach und Jürgen Melzer sind auch im Viertelfinale. Die haben gegen Miomir Kecmanovic und Kaspar Rüd mit 6-0 und 6-3 gewonnen. Das war's für heute. Es war ein vollgepackter Tag. Es war wieder eine vollgepackte Sendung. Wir danken fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Dann bleibt es uns nur zu sagen, wir lesen uns um 18 Uhr wieder, beziehungsweise um 17 Uhr schon wieder mit dem Doppel Krawitz und Mies gegen Joao Sosa und Leonardo Meyer und sagen bis dann. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit, die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.